Ich hatte es ja schon vor längerer Zeit versprochen, dass ich mal eine Folge zu dem Science-Fiction-Hörspiel-Podcast Das war morgen machen möchte. Und da habe ich mir gedacht, ja, Thomas, mach's dir doch einfach und lad die beiden Menschen ein, die diesen Podcast moderieren und dann die darin vorgestellten Hörspiele so ganz fein und detailreich analysieren. Und zwar Eiki Mira und Isabella Herrmann. Ja, und das habe ich dann gemacht.
Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Podcast reinzuhören, denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers und diesmal habe ich mir zwei Gäste eingeladen und zwar Eiki Mira und Isabella Herrmann und die beiden kennt ihr sicher von dem tollen Hörspiel-Podcast Das war morgen, wo Science-Fiction-Hörspiele vorgestellt werden. Und Isabella, sag erstmal was kurz zu dir.
Ja klar, voll gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Genau, ich bin Politikwissenschaftlerin von Haus aus und ich gucke mir auf die Science Fiction drauf. Also ich analysiere und gebe auch Vorträge und mache Workshops und habe eben auch mit Eiki zusammen den Podcast.
Dankeschön. Und Eiki, bei dir?
Hallo zusammen, hier ist Eiki. Ich fühle mich in der Science Fiction zu Hause. Ich schreibe Romane, Kurzgeschichten und Essays und mache jetzt zusammen mit Isabella den Podcast.
Okay, danke schön. Und der Podcast, könnt ihr doch mal kurz einer von euch beiden was dazu sagen, für alle, die ihn jetzt nicht kennen sollten, was ich mir gar nicht vorstellen kann, aber kann ja sein. Was ist das für ein Podcast?
Wie, man kann den Podcast nicht kennen, das gibt's ja gar nicht. Genau, in Das war morgen geht es eben um historische Science-Fiction-Hörspiele, die so zwischen den 1960ern bis in die 1990er produziert wurden. Und
die werden nochmal neu aufgelegt und Isabella und ich sprechen dann darüber und ordnen die so ein bisschen ein.
Genau, das ist nämlich eine tolle Sache, die den Podcast eben auch besonders macht, dass ihr nicht nur einfach irgendwas Altes rauskramt und sagt, hier ist mal ein neues Hörspiel, sondern wirklich dann auch danach drüber redet. Aber da können wir ja dann später noch was zu sagen. So, jetzt habe ich mir hier so eine ganz schöne, lange Frage ausgedacht. Wie seid ihr zum Podcast gekommen? Musstet ihr vielleicht einen Wettbewerb gewinnen, wo es darum ging, mittels im Hirn implantierter Nanochips eine der 14 vom SWR gestarteten Drohnen in UFO-Form zu hacken und zur Landung zu bringen, um sich dann als Erste mit der UFO-Drohne ins SWR-Hauptquartier zu beamen? Oder war es doch anders?
Auch eine gute Idee. Also bei mir war es so, dass Mareike, die Redakteurin, mich gefragt hat und als ich dann gehört habe, dass ich mit Isabella zusammen den Podcast machen kann, habe ich mich super gefreut, weil ich Isabella schon lange kennenlernen wollte und wir uns immer so ein bisschen verpasst haben. Da dachte ich, jetzt ist die Gelegenheit.
Ja, genau. Dito, ganz witzig, also man muss da gar nicht so einen Science-Fiction-Wettbewerb machen, ne? Man wird da ganz einfach gefragt, was ja auch ganz nett ist. Und da war es eben genauso, bei mir kam da ein Anruf von der Redakteurin Mareike und ja genau, also als Andreas Brandhorst, der das dann eben nicht weitermachen konnte, habe ich mich auch total gefreut, dass ja wir Eiki dann gefragt haben, weil ja, ich auch schon voll lange kennenlernen wollte.
Also ihr habt jetzt schon vorher voneinander gehört und...
Genau, und wir haben uns tatsächlich noch nicht gekannt. Also dann erst beim Podcast kennengelernt und ja, das finde ich wirklich ganz schön.
Nun stellt ihr in dem Podcast Science-Fiction-Hörspiele aus dem Archiv des SWR vor, richtig? Also aus diesen Radioreihen Science-Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13. Ist korrekt, oder?
Genau.
Ja. Und wisst ihr zufällig, wie viele Hörspiele in den beiden Reihen entstanden sind? Weil meine Frage ist, wenn ihr alle Hörspiele aufgebraucht habt, dann müsste ja der Podcast zu Ende sein.
Ja, es sind meines Wissens nach schon so einige, also irgendwie im niedrigen dreistelligen Bereich, okay, soweit ich informiert bin. Und da sind ein paar tatsächlich sehr, sehr aus der Zeit gefallen. Also auch was dann so Frauenbilder und Rassismen und so anbelangt, die man nicht nochmal neu auflegen will. Also da sind ein paar rausgefallen. Und sonst bei den anderen muss man eben die Rechte noch klären. Und genau, das ist dann der Fundus und wir machen auch weiter. Das ist ganz schön. Und ja, wenn die mal aufgebraucht sind, dann müssen wir uns was Neues überlegen, denke ich.
Ja, und die Hörenden können auch immer Hörspiele vorschlagen. Es geht dann eben, wie Isabella schon gesagt hat, darum, denn die Rechte zu klären.
Aber das kommt auch schon, dass da Leute dann schreiben, hier könnt ihr mal dieses Hörspiel besprechen. Das habe ich.
Auf jeden Fall. Genau, da kommen teilweise ganze Listen, die wir dann durchschauen.
Ja, da gibt es echt eine Fanbase, also ist ganz,
ja.
Ja, ich gehöre mit dazu, aber geschrieben habe ich euch noch nicht, außer wegen des Interviews. Sucht ihr denn die Hörspiele selbst raus oder überrascht euch die Redaktion?
Genau, die Redaktion überrascht uns in dem Sinne, dass sie uns eine Liste gibt und dann auch die Hörspiele zugänglich macht, sodass wir uns die ganz in Ruhe vorher anhören können.
Okay, also ihr nehmt ja dann an einem Tag gleich mehrere Folgen auf? Sitzt ihr zusammen im Studio oder wie läuft so eine Aufnahme, so ein Tag, so eine Post-Podcast-Folge? Oder trefft ihr euch einmal die Woche zum Besprechen oder wie ist das?
Nee, genau, es sind immer mehrere Aufnahmetage, wo wir dann auch mehrere Podcasts aufnehmen. Und wir treffen uns da immer in Baden-Baden im SWR-Studio. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil man ist da auch wirklich raus, ne? Und kann sich dann auch tatsächlich so richtig auf die Hörspiele konzentrieren und geht dann abends auch noch zusammen essen. Und ne, also man ist nicht irgendwie in dem Alltag und macht es dann mal schnell, sondern ja, hat auch wirklich so eine Oase. Also das RR-Studio, es liegt da auch schön im Grün. Das passt sehr gut. Und genau, ich glaube, es sind täglich immer so 4 Folgen ungefähr, die wir aufnehmen und die werden ja dann noch geschnitten.
Okay. Könnt ihr so in einer Woche, wenn ihr da 4 Tage und 16 Folgen sozusagen aufnehmen, wenn es gut läuft.
Genau.
Wird. Dann hatte ich mir noch was ausgedacht. Gab es oder gibt es besondere Herausforderungen bei der Aufnahme, Produktion des Podcasts? Irgendwas, wo ihr sagt, das ist immer so ein bisschen schwierig oder herausfordernd?
Also eigentlich würde ich jetzt sagen nicht. Es macht eigentlich eher so viel Spaß. Wir sind ja vorbereitet, wenn wir uns treffen und haben schon uns Themen überlegt und dann sprechen wir darüber zusammen.
Also ihr sprecht dann auch vorher so sicher ab, wer jetzt zu welchem Themenbereich was sagt? Weil
also das ist immer ziemlich spontan, aber wir haben uns jeder vorher auf jeden Fall die Folge angehört und uns dazu Gedanken gemacht, über welche Themen wir da interessant finden und dann prallen wir sozusagen aufeinander und setzen uns dann miteinander darüber auseinander und sprechen dann einfach. Und das Ganze wird ja dann noch geschnitten. Das heißt, wir reden ja immer viel mehr, als dann am Ende im Podcast auch wirklich erscheint.
Also ich finde, es ist immer schön aufgebaut, eure Folgen. Ne? Erst ist sozusagen, ihr begrüßt die Leute, dann sagt ihr ganz kurz, um was es in dem Hörspiel geht. Und dann hören wir dann zusammen mit euch, hat man das Gefühl, dass man mit euch zusammen das hört. Und danach sprecht ihr das dann darüber und weil ja auch jeder von euch seinen eigenen Schwerpunkt hat, also literarisch, soziologisch, oder man erfährt dann zum Beispiel was über das Forschungsfeld Exosoziologie, wo ich erstmal gedacht habe, was ist denn das? Was mir aufgefallen ist und was ich sehr schön finde, ist es immer alles so wertschätzend, aber nicht unkritisch. Also ich bei manchen Hörspielen, die ihr da vorspielt, ich würde da sowas von schimpfen, was für ein bescheuerter Scheiß das ist. Also gerade dieses verlorene Jahrtausend oder Jahrhundert, nee, Jahrtausend. Um Gottes Willen. Also und ihr macht dann trotzdem, man hat immer das Gefühl, ihr nehmt es dann trotzdem ja ernst und erzählt das schön. Also meine Frage diesbezüglich, gab es so Hörspiele, wo ihr gesagt habt, da musstet ihr euch echt durchkämpfen?
Also ich glaube, was ich immer super interessant finde, ist, dass selbst wenn das Hörspiel beim Hören vielleicht, so wie du gesagt, dass jetzt bestimmte Reaktionen hervorruft. Das sind dann oft dann auch die spannendsten und lustigsten Diskussionen dann zwischen Isabella und mir, weil man dann einfach so viel dazu zu sagen hat. Gerade weil es vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist oder weil es da eben viel zu kritisieren gibt oder zu sprechen gibt.
Ich würde mich dem anschließen. Also klar, bei bestimmten Stücken dann auch beim Anhören auf jeden Fall. Ne? Also klar, es gefallen einem nicht alle Stücke gleich gut, das muss man sagen. Aber das Interessante, also würde ich meinen, da würde ich mich eigentlich komplett anschließen, dann auch zu gucken, was genau war es denn jetzt, ne, was mir missfallen hat? Wo ist denn da was drin, was irgendwie komisch war? Und das dann genau zu besprechen, das ist eigentlich ja am interessantesten. Was tatsächlich auch so bei Stücken, die also eher schön zum Anhören waren. Das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, dann drüber zu sprechen, obwohl man ja meint, das war schön oder das hat einem gut gefallen. Da sprudelt es dann aus einem raus, aber es ist manchmal gar nicht so. Von dem her, genau, ist der richtige Mist ist vielleicht am interessantesten.
Ja. Also wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass ihr das nicht, also ich würde es, glaube ich, permanent zerreißen, aber bei euch ist es immer so, ja, ihr kriegt das immer so gut hin, das kritisch zu betrachten und trotzdem so, ja, wertschätzend, ein anderes Wort finde ich dafür nicht, dann trotzdem zu bleiben. Das ist irgendwie sehr, sehr angenehm, finde ich.
Oder der SWR schneidet einfach gut, who knows.
Das kann natürlich auch sein, aber nee, also so gut kann er nicht schneiden, weil ich habe das bei euch noch nie festgestellt, ihr seid so richtig so, ja, losschimpfen, also das war nicht, nee, das macht
nee, nicht. Ist auch nicht unser Stil, absolut nicht.
Gab es auch so Hörspiele, wo er denn so traurig war, dass sie jetzt zu Ende sind, dass er da nicht mehr weiter drüber reden könnt, wo er gesagt hat, oh, das war so richtig, ach, so richtig schön so?
Ja, ich habe mir gedacht, ne, gut, irgendwann ist eine Story natürlich zu Ende, aber vielleicht, dass es noch über mehrere Episoden oder so weitergeht. Und es ging mir immer so, wenn ich die Person sehr sympathisch fand. Also wenn da irgendwie eine Gruppierung war, wo ich dachte, ach, das funktioniert gut, da könnte ich mir jetzt so in dem Stil nochmal eine Folge anhören. Das war zum Beispiel bei dem Dr. Nonsense, hatte ich das so empfunden. Da fand ich die Gruppe, also diese Anwälte und Anwältin fand ich da ganz sympathisch. Oder auch bei Trank des Schweigens, das war ja so ein bisschen kriminalmäßig und dann wurde zusammen was aufgedeckt und dachte ich, ja, als Team könnten die vielleicht noch so weitermachen.
Hm. Eiki, bei dir?
Es gab auf jeden Fall Hörspiele, die ich sehr, sehr gern mochte. Und das war einmal Das Glück von Ferida und einmal Abschied von Jeanette Claude. Es sind zwei Hörspiele, die von Eva-Maria Mutrich geschrieben worden sind und die mir ganz besonders gefallen haben.
Ja, das Ferida bin ich absolut dabei.
Genau, Ferida wurde ja auch preisgekrönt. Ist auch ein
ganz tolles Stück. Das finde ich auch total super. Das hat mich echt nicht losgelassen. Da musste ich die ganze Zeit mit weiterhören. Habt ihr so eine Lieblingsfolge, jetzt nicht hörspielmäßig, sondern wo er selber gemerkt hat in einer Podcast-Folge, da habe ich jetzt so selber noch was Neues erfahren, neue Einblicke, neue Erkenntnisse. Gab es da sowas oder ist das immer so bei jeder Folge?
Also ich glaube schon, dass es irgendwie immer so ein bisschen ist und es gab sicher Folgen, wo ich gedacht habe, oh, das hat jetzt voll funktioniert irgendwie zwischen Isabella und mir. Wir hatten gerade so viel Spaß. Im Moment denke ich, oh, das wird sicher eine starke Folge, aber ich weiß natürlich nicht, was sie jetzt daraus schneiden werden. Also das ist immer so weird, weil wir dann schon viel sprechen und dann auch unseren Spaß haben. Aber was dann, wie das dann am Ende geschnitten wird, ist natürlich nochmal eine andere Sache.
Okay, also wir hören schon eine sehr bearbeitete Version des Podcastes.
Nee, so würde ich nicht sagen. Es ist halt nur ein kleiner Ausschnitt. Also das wird jetzt nicht so viel rumgeschoben. Ich glaube, das wird schon so gelassen, wie wir gesprochen haben. Aber es ist immer natürlich weniger, als wir jetzt besprochen haben.
Aber ist Interesse, was würdet ihr sagen, wie viel besprecht ihr so danach dann? Also so im Podcast sind es ja so 15, 20 Minuten. Und wie viel würdet ihr sagen, wie viel sprecht ihr wirklich?
Was meinst du, Isabella?
So doppelt so lang, würde ich meinen, oder? So 30 bis 40 Minuten. Genau, also muss man auch sagen, weil es ist ja auch nicht gescriptet oder so. Ne, also wir besprechen uns, also glaube ich, hat Eike ja vorher auch schon gesagt, wir machen uns ja vorher Gedanken und dann besprechen wir auch mit dem Studioredakteur, also auch noch so grob, ne, wie was und wie das von den Themen dann drankommt. Aber das ist dann schon natürliches Gespräch und genau von dem her schneidet man dann einfach, ne, inhaltlich dann auch was raus.
Dann so, was mir jetzt aufgefallen ist noch, ich vermisse manchmal so eine Art literarische, dramaturgische Kritik der Hörspiele, weil es ist ja wirklich häufig so, dass da so wahnsinnig schlecht geschriebene Dialoge sind oder merkwürdige dramaturgische Wendungen, wo man nicht mehr hinterherkommt. Da wird plötzlich gestritten und man weiß gar nicht warum. Fällt euch sowas auf, auch auf oder ist es nur mein Ding oder tue ich euch da Unrecht und ihr sprecht doch darüber und ich habe es nur nicht mitbekommen oder was sagt ihr?
Ja, auf jeden Fall. Also solche Sachen sind uns auch schon aufgefallen und gerade auch dieses dramaturgische, also wie wird ein Hörspiel umgesetzt, gerade als Hörspiel, das interessiert uns auch, aber ich glaube, sind vor allem die Themen, über die wir dann am meisten diskutieren und die, glaube ich, auch am meisten dann im Podcast auch wiederkommen. Oder was meinst du, Isabella?
Doch, würde ich auch sagen. Also ich glaube, wir sind beide ja sehr stark an den Inhalten interessiert. Und das ist dann das auch, worüber wir sprechen, ne? Und gut, ich bin halt zum Beispiel jetzt auch Politikwissenschaftlerin und nicht Literaturwissenschaftlerin. Und deswegen, ne, ist natürlich der Fokus auf dieses Thema, auf diesen Inhalt. Und klar, Eike, ne, aber du schreibst ja selber, aber dir fallen dann auch, finde ich, auch öfter andere Sachen auf, die ich dann gar nicht so sehe. Also von dem her ist es schon auch, von deiner Seite würde ich meinen, auf jeden Fall auch noch stärker mit drin.
Ja. Habt ihr vor dem Podcast auch schon regelmäßig Hörspiele gehört?
Nö, also schon genau. Ich glaube, eher so aus in der Kindheit viel gehört. Und jetzt, wenn ich höre, dann höre ich gerne, wenn Sachen gelesen werden. Also zum Beispiel Geschichten, Kurzgeschichten, gibt es einen Podcast, in dem Kurzgeschichten gelesen werden. Das höre ich sehr gerne. Aber das Hörspiel selbst finde ich als Kunstform mega spannend, seit ich diesen Podcast mache. Und auch super atmosphärisch. Aber habe ich in den letzten Jahren gar nicht so viel gehört.
Ja, bei mir so ähnlich. Also auch als Kind, also tatsächlich, ne, dann so Benjamin Blümchen und so Sachen. Das sind ja in dem Sinn auch Hörspiele. Also ganz starke Kindererinnerung habe ich da auch mit Kassetten noch, glaube ich. Die haben ja dann alle so aus der Generation, ne, dass man einfach die Geschichte dann auf Kassette hatte und dann mit dem Walkman und so. Aber nee, in letzter Zeit auch nicht. Also ich kam jetzt auch wieder richtig drauf mit dem Podcast.
Also so dieses typische, so in der Kindheit hört man Hörspiele und dann verliert sich das irgendwie und durch den Podcast seid ihr wieder drauf gekommen.
Genau.
Kann man so sagen. Wie hört ihr eure Hörspiele? Habt ihr da so spezielles Setup, dass ihr sagt, ich höre die immer mit Kopfhörern oder ich lege mich immer zu Hause aufs Sofa oder ich beim Spazierengehen mit einem Hund oder keine Ahnung, sofern ihr einen Hund habt.
Ja genau, bei mir ist es, ich nehme das gleich mal auf, Spazierengehen ohne Hund. ich nütze es tatsächlich auch einfach dann draußen zu sein und in Bewegung zu sein und da passt es dann ganz gut. Was aber auch dann so ein bisschen umständlich ist, weil man will sich ja dann auch nebenbei Notizen machen, ne? Und ich muss das dann, wenn ich daheim bin, dann einfach ganz schnell die Notizen machen oder dann nochmal nachhören, weil ich eben nicht direkt beim Hören an dem Blatt Papier mit Stift dann sitze.
Genau, mir ist es ganz anders. Also ich höre es am liebsten abends, auch wenn es schon dunkel ist. Das mache ich total gern. Das ist irgendwie so atmosphärisch und das kann sowohl beim Sitzen am Schreibtisch sein, als auch auf dem Sofa liegen. Und dann mache ich mir auch gleich Notizen und genieße das so irgendwie so dieses Atmosphärische, diese Abendstimmung. Das mag ich total gerne.
Aber das kann ich mir auch voll gut vorstellen an einigen Stücken, also auch mit zum Beispiel Das Glück von Ferida, ne? Das kann ja richtig unheimlich dann werden, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Das passt
ja
echt gut.
Ja.
Also ich bin auch jemand, der eher beim Spazierengehen dann die Sachen hört. Also.
Ja, beziehungsweise da fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht als Anekdote, ich habe es dann auch mal probiert, so vorm Einschlafen, ne, wenn man eh noch schon im Bett liegt und dann da das Hörspiel noch hört. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich bin dann irgendwie immer weggedöst und habe dann auch die Hörstücke oder die Hörspiele mit in meine Träume genommen und dann so weiter geträumt. Also es war ganz weird. Das war keine gute Situation. Und dann dachte ich, nee, also ab jetzt tagsüber beim Spazierengehen mit voller Aufmerksamkeit. Das klappt irgendwie bei mir besser.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja einige, die dabei dann so einschlafen. Oder als Einschlafhilfe nutzen so ein Hörspiel. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Gibt es auch außerhalb eures Podcasts so Science-Fiction-Hörspiele, die ihr gern jetzt besprechen würdet, Aber es geht nicht, weil sie eben keine Produktionen sind, die aus dem, vom SWR oder wo die Rechte jetzt nicht so klar sind. Gibt es da sowas, wo ihr sagt, oh, das, da würde ich gerne jetzt drüber quatschen, aber geht nicht?
Ja, da gibt es ein Hörspiel, Science-Fiction-Hörspiel, das heißt Das Schwarze Loch. Das wurde von Petra Schmidt-Decker geschrieben. Das ist eine Adaption von einem Disney, von einer Disney-Produktion.
Ach echt, von diesem Film?
Ja, genau. Ja. Und
okay.
Ja, und das finde ich schon interessant, weil sie das, finde ich, irgendwie ganz anders adaptiert hat als der Film, der ja eher so fast schon so sich in ein jüngeres Publikum richtet. Und Petra Schmidt-Decker das so ein bisschen noch umgeschrieben hat. Aber genau das, wie gesagt, das ist ja dann von Disney, also ist dann kein, das ist dann unmöglich, dann die Rechte zu bekommen.
Aber das muss ich unbedingt mal anhören. Ich habe es immer noch nicht gehört. Du hast es mir schon mal empfohlen, aber ich habe es immer noch nicht gehört. Das muss ich jetzt echt nachholen.
Okay. Genau. Und hast du eins, Isabella, wo du sagst, das würdest du gerne mal besprechen?
Nee, ist mir jetzt ganz konkret nichts eingefallen. Vielleicht schließe ich mich Eike an, sobald ich Das Schwarze Loch gehört habe. Dann machen wir eine Privatproduktion.
Wir hatten ja schon kurz so ein bisschen angeschnitten, so Rückmeldungen aus der Community, da gibt es welche. Also wenn ihr dann, am Ende sagt ihr ja dann auch immer, die Leute sollen schreiben, sich melden, da kommt auch Feedback von den Leuten.
Ja, ja, und das ist, finde ich, so wunderschön, dass wir wirklich jetzt auch immer mehr Mails bekommen mit Fragen, Anmerkungen, Tipps, Hinweise oder einfach positives Feedback. Also wunderschön.
Ja, das ist nicht schön, wenn ihr da noch so eine kleine Rubrik einbaut, wo ihr da noch so ein bisschen vielleicht drauf eingehen könntet, weil bis jetzt bekommt man es ja gar nicht mit, was so für Fragen kommen und so.
Ja, das ist eine gute Idee und es kam mir auch interessante auch Hinweise, was wir noch anders machen können. Ich denke schon, dass wir da in den nächsten Folgen dann mal drauf eingehen. Oder was denkst du, Isabella?
Ja, genau. Ich glaube, Eike, du hattest ja auch mal die Idee, dass man da auch mehr mit Social Media machen könnte, ne? Also, dass sich der Diskurs und die Rückfragen und das Feedback auch irgendwo abbildet.
Ja.
Also, ist auf jeden Fall Thema und wir müssen mal gucken, wie man es umsetzen kann.
Weil das würde ich schon auch interessant finden. Also auch für die Zuhörenden wäre das sicher auch interessant, was noch so für Fragen kommen oder Ideen. Mhm. Da kann ich mir schon einiges vorstellen. Dann kommen wir mal zu eurem Verhältnis zu Science Fiction. Ich habe mir hier auch was rausgesucht, habe extra aufgepasst bei der ersten Folge. Also die erste Folge mit Isabella und die erste Folge mit Eike. Bei Isabella kann ich mich erinnern, dass sie über Star Trek Next Generation zu Science Fiction gekommen ist. Und bei Eike war es wohl auch so, ne? Also vor allen Dingen Data war das da, die Figur, die so fasziniert hat.
Ja, genau, Data. Aber es war eigentlich auch schon... Also genau, Fernsehen natürlich hat mich das auch geprägt, aber auch schon überhaupt dieses Thema und über Bücher. Und also das fand ich schon immer spannend, diese Idee, so weit reisen zu können und unseren Planeten zu verlassen. Das ist auch schon so ein bisschen so ein Traum von mir, sowas zu können oder mal machen zu können. Also genau, das hat mich schon, glaube ich, als Kind.
Weißt du noch, wie alt du warst, als du dein erstes Science-Fiction-Erlebnis hattest?
Ich glaube, als Kind habe ich das auch gar nicht so unterschieden. Also ob das Fantasy, Science-Fiction, das war einfach dieses krasse Fantasiewelten und andere Welten sich vorstellen. Und das war für mich dann gar nicht so clear-cut, das ist jetzt Science-Fiction, das ist Fantasy. Das ging so miteinander über. Heute würde ich es auf jeden Fall klar trennen, aber so als Kind war das einfach für mich so diese Vorstellung, andere Welten zu sehen, ob die sozusagen möglich sozusagen realistisch sind oder auch ausgedacht, verrückt, das war für mich gar nicht so.
Aber so konkret ein Buch oder ein Hörspiel von mir ist oder ein Film, wo du gesagt hast, das hat sich so eingebrannt.
Ja, es ist ganz interessant, weil da gibt es ein Buch und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich dann noch Jahre später da stand, es war auch draußen im Grünen und mich wieder an dieses Buch erinnert habe, das ich aus einer Bibliothek hatte und das ich so super cool fand als junger Mensch, da ging es sozusagen um so ein Mehrgenerationen-Raumschiff und die sind auf Planeten und haben sich da sozusagen angesiedelt. Es waren sozusagen so Art Geschwister. Und ich immer gedacht habe, oh, wie heißt denn dieses Buch? Und jetzt in der deutschsprachigen Science-Fiction habe ich dann irgendwann mitbekommen, dass es dieses Buch, ein sehr bekanntes Buch sogar ist. Und zwar ist es Andimon von den Steinmüllers.
Ach nee, das ist ja klasse.
Und das war halt dann so... krass, weil ich noch mich genau erinnern kann, dass ich halt noch gedacht habe, oh, schade, dass ich nicht mehr weiß, wie das Buch heißt. Und jetzt sozusagen die Möglichkeit zu haben, auch diejenigen, die dieses Buch geschrieben haben, kennenzulernen, das ist einfach schon krass. Also wenn ich damals dann zurückdenke, wie cool ich das als junger Mensch fand. Also ich fand das irgendwie auch utopisch, weil sie da auch viel, also wie ich mich erinnern kann, eben auch viel auf diesen, genau diese Neueinsiedlung auf dem Planeten, auch viele Sachen überwinden mussten, aber immer irgendwie zusammengehalten haben, immer es irgendwie geschafft haben. Und ich das einfach so eine positive Geschichte fand, die mich da echt lange begleitet hat. Und ich es total schade fand, dass ich irgendwie nicht mehr wusste, wie das Buch hieß und von wem.
Boah, das finde ich jetzt echt eine tolle Geschichte. Ja, ich hatte Andimon erst vor 2 Jahren oder so, glaube ich, zum ersten Mal gelesen. Auch als ich dann den Karl-Heinz Steinmüller und die Angela Steinmüller schon kannte, ne? Also so ganz umgekehrte Reihenfolge. Mhm. Und ich finde, es funktioniert als erwachsener Mensch auch noch sehr gut, aber ich kann mir das total vorstellen, wie dich das als Kind fasziniert hat. So, weil es ist ja auch irgendwie mit so einer Leichtigkeit und so ein bisschen so einer Einfachheit geschrieben, ne? Aber die Geschichte ist ja total tief. Mhm. Also, ich beneide dich um diese Erfahrung. Ich hätte es auch schon gern als Kind gelesen. Das ist ja toll.
Gibt es so aktuell im Fernsehen oder Kino so Science-Fiction-Sachen, die ihr mögt, anschaut? Wenn ja, welche?
Also, mein festes Vorhaben ist ja noch Dune 2 zu sehen. Ich habe den ersten Teil gesehen und genau, möchte jetzt auch gerne den zweiten sehen. Und was ich auf jeden Fall auch schon seit langem schauen möchte, ist diese Streaming-Serie Station 11 nach dem Buch von Emily St. John Mandel. Genau. Von ihr mag ich die Bücher. Also ich habe eins von ihr gelesen und als ich dann gehört habe, und Isabella hat mir auch noch gesagt, die Serie soll sehr, sehr gut sein. Ich muss sie unbedingt schauen.
Unbedingt. Ich finde die Serie fast noch besser als das Buch, muss ich auch noch zugeben. Total gut. Genau, was ich kann ja nur, was ich gerade lese, das ist echt ganz spannend von Nnedi Okorafor, Lagoon, also die Lagune. Und das spielt eben in Lagos auch. Also ich habe jetzt auch gelernt, der Name Lagos als Stadt in Nigeria kommt tatsächlich von Lagoon, ist ja auch an der Lagune gelegen und das ist so ein ganz anderer Style auch und ganz abgefahren und es gefällt mir wahnsinnig gut. Also da ist so richtig Power irgendwie dahinter und die, genau, Nnedi Okorafor vermischt dann die Science-Fiction-Elemente, ne, auch so mit afrikanischen Mythen und so, und hat auch so ganz witzige Personenzeichnung. Also gefällt mir richtig gut, macht Spaß zu lesen auch.
Okay, und Fernsehen oder so? Also außer jetzt Station 11?
Also was ich noch unbedingt gucken muss, was ich noch nicht gesehen habe, ist For All Mankind. Also wenn man dann mal die Augen so auf hat, irgendwie habe ich das Gefühl, empfiehlt mir das im Moment so jede zweite Person und alle sind irgendwie ganz gehypt davon. Wobei es es ja schon eine Zeit lang gibt, ne? Ich glaube 2018 oder so. Und es ist ja so eine alternative Geschichtserzählung, dass die Sowjetunion als erste auf dem Mond waren und dann entwickelt sich die Geschichte ganz anders, aber durchaus auch utopisch. Und ja, genau, das muss ich unbedingt gucken, aber ich glaube, es sind 40 Folgen oder so, da hat man dann auch gleich wieder was vor. Aber es ist natürlich auch total politisch, ne? Das interessiert mich einfach. Das muss unbedingt noch abgearbeitet werden.
Okay, schön. Gut, haben wir gleich noch ein paar Tipps bekommen. Sehr schön, danke. Gibt es irgendwelche Sachen, die ihr beim Genre Science Fiction, also in der aktuellen Entwicklung, vermisst, wo ihr sagt, oh, das hätte ich gern mal wieder sowas lesen oder hören, sehen, was auch immer?
Also ich würde jetzt ganz allgemein mal so anfangen, dass, also ich finde, dass das Genre auf einem ganz guten Weg ist. Ne, also es ist, hat sich demokratisiert, es gibt von allen Teilen der Welt Science Fiction, also auch bei Filmen zum Beispiel, ne? Also Special Effects sind noch nicht mehr so teuer. Man braucht nicht mehr so eine riesen Finanzierung und riesen Blockbuster-Budget, um gute Sachen zu machen. Also sowohl Filmserien als auch Bücher. Und ja, ich finde, es wird auch oder ist auf dem Weg auch immer noch weiblicher, queerer, viele neue Ideen. Also da finde ich, sind wir jetzt besser dran als in der Vergangenheit, noch so, wenn man das so allgemein sagen kann. Was halt immer moniert wird und ja, auch so in der Science-Fiction-Community, ne, dass im Moment Dystopien einfach sehr in sind und dass es auch schöner wäre, wenn man auch mehr positive Geschichten erzählt. Und da ist ja auch eine Diskussion, wie kann man positive Geschichten auch spannend erzählen. Und genau, da ist einiges in Bewegung.
Ja, also gerade das mit dem mehr Utopien, das ist ja, würde ich schon sagen, passt schon so eine kleine Bewegung in der Science-Fiction aktuell, dass das immer wieder genau gefordert wird. Und es gibt ja auch solche Subgenres wie Hope-Punk zum Beispiel oder Solar-Punk, wo es eben gerade jetzt auch angesichts der vielen Krisen darum geht, Lösungen zu finden, positive Ausblicke auf die Zukunft. Wie könnten wir es denn besser machen? Gerade angesichts jetzt Klimakollaps und KI-Revolution. Was könnte man da tun? Also das denke ich, das, da ist gerade so ein ganz starker Diskurs. Was mir jetzt noch fehlt, ist einerseits das Thema Klassismus. Das finde ich, ist zu wenig in unseren Geschichten. Wie Isabella schon gesagt hat, das wird schon queerer und weiblicher und vielfältiger auch von den Identitäten. Aber das, finde ich, insgesamt fehlt mir in der Literatur, auch über die Science-Fiction hinaus. Und was ich auch noch sehr schade finde, dass Science-Fiction zwar jetzt bereits beispielsweise von der Wirtschaft und Forschung als interessant angesehen wird, dass wir Science-Fiction-AutorInnen eingeladen werden, um über Zukunft nachzudenken, Szenarien zu entwickeln. Aber dass gerade so, was jetzt Kritik angeht, das Feuilleton angeht, dass da noch gar keine Aufmerksamkeit der Science-Fiction-Literatur geschenkt wird und immer noch ein Unterschied gemacht wird zwischen U- und E-Literatur. Und da denke ich, das müssen wir überwinden, weil gerade wenn wir im angloamerikanischen Raum schauen, da gibt es ja diese Überschneidungen und da entstehen halt auch tolle Bücher, weil wir da eben nicht diese krasse Unterscheidung ist. Und das finde ich, das bräuchten wir noch gerade in Deutschland.
Aber da ist Deutschland, glaube ich, immer generell in allen Bereichen immer irgendwie immer so versucht, bloß nicht mit, wie soll man sagen, ja, dass es nicht zu unterhaltsam wird, die Literatur, dann ist es keine hochwertige Literatur mehr. Es muss langweilig sein.
Genau. Ungefähr. Ja, genau, und das ist so schade, weil es gibt wirklich, zu viel Potenzial.
Genau, gute Literatur darf keinen Spaß machen, so ist der Vibe.
Ja. Eike, was ist ein Hope-Punk oder Solar-Punk? Ich bin jetzt überfordert.
Also Hope-Punk, würde ich sagen, geht es eben gerade darum, um diese positiven Zukunftsvisionen und selbst, sagen wir mal, in dystopischen Verhältnissen immer noch dieses Positive zu sehen und Hoffnung zu geben, ja, wie Hope-Punk sozusagen schon sagt.
Und also weil Punk ist ja für eher so was Destruktives und das mit Hoffnung zu verbinden,
genau, oder
nicht
Punk
so zusammen.
Genau, oder als Widerstand. Also ich würde sagen, Punk ist immer so ein Widerstand gegen so Verhältnisse. Und da kann eben der Hope-Punk kann ja auch gerade jemand sein, der dann in der Dystopie sagt, nee, Moment, ich sehe es trotzdem positiv und bin trotzdem irgendwie idealistisch und optimistisch und zuversichtlich. Und Solar-Punk, das sind genau die beiden, würde ich immer, sehe ich irgendwie immer ein bisschen zusammen, weil Solarpunk eben auch versucht, gerade durch so alternative Energien benutzen, Solarenergie, sich eben auch Communities vorzustellen. Wie können wir auf dem Planeten leben, ohne ihn jetzt so fertig zu machen, wie wir es gerade tun, genau, besser mit dem Planeten zusammenzuleben. Und da gibt es eben gerade im Solarpunk viele Vorschläge, wie sich dann eben auch so Communities vorgestellt werden, die beispielsweise über Solarenergie funktionieren, die vielleicht auch viel mit Handwerk machen, die vielleicht auch viel recyceln. Sozusagen in so kleinen Communities geht das ja und so aber auf kleine Weise dann schon doch Großes bewirken.
Ist es dann noch Literatur oder ist das schon fast dann was anderes? Also Belletristik, Entschuldigung, ist es dann schon noch Belletristik, unterhaltene Literatur oder geht das dann schon in eine, ja, sozialtheoretische Richtung oder, ja.
Ja, das ist ganz interessant, weil ich glaube, das sind so zwei Richtungen, die sich da irgendwie treffen. Also es gibt sowohl Geschichten, die davon erzählen, aber es gibt natürlich auch wie so eine Bewegung, die dann sagt, wir wollen was ändern. Also das muss ich ja nicht gegenseitig ausschließen.
Nee, genau. Aber es klingt so sehr interessant. Er hat mich jetzt gerade an die Hippies erinnert in den 60er, 70er Jahren. Das kam mir gerade im Kopf dazu.
Ja, was da vielleicht auch noch interessant ist, was mir gerade einfällt, ne, man kennt ja auch die Bewegung oder das Paradigma von Circular Economy. wo man sich ja jetzt auch immer mehr auch dran ausrichten sollte. Und das nächste ist ja dann Circular Society, also auch in der, nicht in der Fiktion jetzt, ne, sondern tatsächlich in unserem Alltag, dass man sagt, es gibt mehr Reparaturcafés zum Beispiel oder solche Sachen. Und da gibt's tatsächlich im Herbst gibt's da so ein Circular Society Day, die dann auch mit Solarpunk-Geschichten wiederum arbeiten. Also da kommen die zwei Ebenen, glaube ich, ganz gut zusammen, dass man sich das so vorstellen kann, ne? So diese Geschichten als Motivation und Inspiration. Und das kann man ja dann auch ins echte Leben mitnehmen.
Auf jeden Fall. Und ich finde, da sieht man wieder, dass Science Fiction einfach das wichtigste Genre unserer Zeit ist, weil es so viel über unsere Gesellschaft, über unser Zusammenleben aussagt. Also wirklich gerade wichtig ist. Also was, ob es jetzt um vielfältige Identitäten geht eben oder um so nachhaltiges Zusammenleben. Da kommen eben auch viele Ideen, Impulse aus der Science Fiction und andersrum wiederum, genau, neue Communities können dann wieder das auch zurück in die Stories geben. Also,
genial. Toll. Ganz toll. Bin ich jetzt richtig begeistert gerade.
Wir auch.
Frage, ich habe ja nach was ihr vermisst gerade in der Entwicklung und wo es dann in den nächsten Jahren hingeht im Genre, ist wahrscheinlich dann dadurch auch klar, also mehr wahrscheinlich auch in diese utopischen Richtungen, dass man sich eine positive Welt erbauen will oder zeigt, wie es funktionieren kann, dass das noch mehr Stellenwert hat und dass vielleicht auch das literarische Feuilleton dann endlich entdeckt, okay, da gibt es eine ganze Literaturrichtung, die wir einfach bisher straflich vernachlässigt haben.
Genau.
Schön. Habt ihr hört ja dann sicher immer die Hörspiele, bevor ihr sie aufnimmt. Ja klar, macht ihr. Habt ihr schon so Hörspiele, auf die ihr euch jetzt freut, die ihr demnächst besprechen werdet?
Ja, genau. Also wie gesagt, ne, es geht ja übernächste Woche. Treffen wir uns ja wieder. Und da ist eins dabei. Es heißt Der Ausbruch und da geht's auch um so eine virtuelle Realität und es ist aus den 1970ern, wenn ich mich recht erinnere, und da war ja auch schon mal so ein Hype, ne, um VR. Also da war ja auch der deutsche Film Welt am Draht und so. Also da war gerade auch so eine technisch-wissenschaftliche Entwicklung und das hat sich dann auch wieder in der Science-Fiction abgebildet. Und jetzt ist ja auch gerade wieder so ein Hype, ne, um das ganze VR-Thema. Also bin ich gespannt, Eike, mit dir drüber zu sprechen. Und das Stück finde ich auch interessant, ne? Das hat so verschiedene Ebenen und spricht wirklich auch die Fragen an, die jetzt wieder diskutiert werden hinsichtlich Ethik und Wissenschaft. Also mal gucken.
Ja, echt, da freue ich mich auch drauf. Und überhaupt insgesamt muss ich sagen, bei den letzten Hörspielen, da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh, das ist komplett aus der Zeit gefallen. Also da waren viele Sachen, die auch so Hand in Hand miteinander gehen. Also wo ich fast schon gesagt habe, oh, da werden Themen weiterentwickelt von einem Hörspiel zum nächsten. Das fand ich auch, das hatten wir, glaube ich, vorher auch noch nicht. Darauf freue ich mich einfach, darüber mal zu reden.
Also jetzt bei den Neuen, die kommen, da hast du das Gefühl, das entwickelt sich, dass dieses eine Thema von
genau, da ist was sozusagen immer wieder durchgespielt wird und das finde ich ganz interessant, da genau.
Okay, also zu reden. Können wir uns schon auf tolle Erkenntnisse freuen. Naja, eine Frage noch, hättet ihr Lust, ein eigenes Science-Fiction-Hörspiel zu machen?
Konkret bin ich sogar gerade dran an einem Hörspiel und zwar einfach genau Neongrau als Hörspiel umzuschreiben, als Sci-Fi-Hörspiel und das muss ich ganz ehrlich sagen, macht mega Spaß und ist nochmal ein ganz anderes Schreiben und gerade durch dieses jetzt auch Hörspiele hören vermehrt und jetzt das sozusagen umzusetzen vom Buch in eine neue Kunstform wie das Hörspiel ist ganz toll, also ist nochmal so ein Deep Dive in die Hörspielmaterie.
Da freue ich mich total drauf, Eike, auf die Hörspielfassung von Neon Grau. Mega.
Ist es beim SWR dann die Produktion?
Nee, ist vom WDR.
Ist auch klasse, ne, dass die Öffentlich-Rechtlichen da auch so mit an Bord sind. Ich finde es total super. Da tut sich echt was.
Ja, also gerade hörspieltechnisch ist gerade eine sehr gute Zeit, also finde ich. Also auf den Öffentlich-Rechtlichen, da ist wirklich viel in Bewegung gekommen und die haben eben auch erkannt, dass man auch ein bisschen über den elaborierten Tellerrand der, ja, wir machen Hochkultur, gucken muss und einfach alles, ja, gucken muss. Wobei ich will jetzt nicht Neongrau sagen, dass das keine Hochkultur wäre. Das habe ich nicht gemeint.
Und jetzt, da wir auf diesen SWR-Podcast machen, sieht man ja eigentlich auch, was es für eine Tradition gibt an Science-Fiction-Hörspielen im deutschen Raum. Also das finde ich auch super cool. Also dass es wirklich da diese ganzen Reihen gab,
ja,
die jetzt wieder aufgelegt werden und so gut ankommen. Also das zeigt einfach, dass da eine Tradition da ist, an die wir dann mit neuen aktuellen Stoffen anknüpfen können.
Auf jeden Fall. Und Isabella, würdest du auch gerne eins machen oder hättest du eine Idee für ein Hörspiel?
Ja gut, ich gucke ja immer lieber so drauf, als dass ich selbst kreativ schreibe. Ich habe mir nur gedacht, wenn es ums Thema geht, dann wird garantiert in einem Hörspiel von mir keine KI vorkommen. So viel kann ich sagen.
Was steckt hinter dieser Entscheidung? Weil es da einfach zu viel von gibt?
Nee, es gibt einfach so viel im Moment. Also ich habe so ein bisschen einen drüber mit KI in der Science Fiction. Aber Quatsch, es gibt natürlich auch ganz großartige Sachen, aber es ist einfach viel. Viel, viel KI.
Ja, das stimmt. Dann bist du ja bei so Dune-Sachen gut aufgehoben. Da ist ja das alles, was Computer ist, ist ja da verboten, ne? Also, oder beziehungsweise gibt es nicht mehr in der Welt von Dune.
Ja, genau, ja, stimmt. Darf man ja nicht mehr. Darf man ja nicht mehr.
Ja, schön. Das waren doch sehr interessante Einblicke, die wir hier treffen konnten. Und wir sind auch sehr gut in der Zeit. Ist jetzt 1932, weil Isabella da noch los muss. Ja, habt ihr noch was ihr loswerden wollt?
Nee, erstmal danke an dich für die interessanten Fragen. Hat Spaß gemacht.
Ich bedanke mich auch, ja. Es war echt ein schönes Interview. Es hat mir auch sehr viel Spaß
gemacht.
Ja,
vielen, vielen Dank, Thomas. Also ich fand es auch sehr coole Fragen und tolles Gespräch.
Danke. Da muss ich nur gucken, dass bei Aiki, da war immer so ein Knacken drauf, dass ich das dann noch in der Nachbearbeitung wegkriege. Aber da muss ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe alles hier ausprobiert.
Das liegt daran, dass Aiki Outer Space
ja,
ist. Daran liegt es.
Ja.
Genau so ist
oh je.
Es. Gut, ja. Dann vielen Dank für das tolle Interview. Und
ja, danke dir nochmal, Thomas, wirklich auch für deine Geduld und so mit der Technik.
Ach, alles gut. Ich bin ja froh, dass du da so viel Geduld bewiesen hast und nicht gesagt hast, scheiß jetzt hier, ich lass es.
Ja, immer wenn ich stumm war, habe ich geflucht natürlich.
Hat richtig gemacht.
Ja.